Sprüche könnt ihr selber lesen. Da brauche ich euch keine Hilfe dazu geben. Das zweite, denke ich, ist auch erschließbar. Der Kollege, der das gesagt hat, war ein sehr berühmter Wirtschaftsprofessor, einer der bekanntesten Ökonomen überhaupt. Das ist allerdings schon eine Zeit lang unter der Erde. Hier habe ich einige Lehrbücher aufgeschrieben, die in Frage kommen, und ein Aufsatz und ein Online-Lexikon. Das müsst ihr selber beurteilen, ob ihr es für nötig haltet, in einer anderen Form nochmal Dinge nachzulesen. Grundsätzlich, wenn ihr hier zum Beispiel seht, Klump reiner Wirtschaftspolitik oder sowas, ja, dann ist das eine Buchempfehlung. Das richtige Lehrbuch für euch, wenn ihr nochmal selbstständig irgendwas nacharbeiten wollt, das richtige Lehrbuch für euch ist das, bei dem ihr nicht einschlaft. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ja? Ich selber habe keins veröffentlicht. Insofern werde ich auch einen Pfeifendeckel tun und euch nötigen, da irgendeins zu kaufen. Aber das ist so ein Hinweis, was man sich mal anschauen kann, wenn es denn verfügbar wäre. Ansonsten tut es auch im Grundsatz jedes andere Lehrbuch, das sich mit den Themen beschäftigt, weil wir jetzt nicht so Ungewöhnliches, nicht so Tiefgehendes machen werden, dass man zwingend jetzt nur in dem einen Buch oder sowas das finden könnte. Ja, Tourismus hat eine Wirkung. Eine Wirkung auf die Wirtschaft, auf die Lebensumgebung, auf die Art und Weise, wie Dinge stattfinden, und das wollen wir uns mal anschauen. Hier ist nochmal so ein Aufsatz, den ihr euch anschauen könnt, wenn ihr euch mit diesem Thema intensiver beschäftigen wollt. Tourismus kann ein Parasit sein. Ein Parasit ist ein Lebewesen, das profitiert von etwas und es dabei zerstört. Hier sehen wir ein altes Bild von Spanien, Benidorm, so sieht das heute aus. Ja, kleiner Unterschied. Hier sehen wir einen Strand, der durch einen James Bond Film sehr bekannt geworden ist, in Thailand. Hier sehen wir, wie ein Strand in Bali aussieht, wenn die Touristen da waren. Ja, hier sehen wir eine Familie, die traditionellen Halsschmuck trägt, der zu diesem Strecken der Hälse führt. Das wird mittlerweile hauptsächlich deshalb gemacht, weil die Touris dafür zahlen, weil sie Geld rausrücken, um hier das zu sehen und zu fotografieren. Und das führt dazu, dass die Männer nicht mehr arbeiten gehen, dass die Felder nicht mehr bestellt werden und so weiter, weil halt auf die Art und Weise jetzt das Geld ins Haus kommt, ohne dass man was tut. Alkoholismus steigt und dergleichen mehr, was so die üblichen Begleiterscheinungen sind. Nicht sehr erfreulich. Und egal, ob ihr jetzt Tourismus neu studiert oder Tourismusmanagement, das wird eine eurer Aufgaben sein, mit so etwas umzugehen. Und nicht nur umzugehen, indem man dann sagt, wir reden den Dreck schön, sondern indem man sich überlegt, wie kann man den Dreck vermeiden. Beispiel hier aus der Nähe, Raufußhühner am Riedberger Horn, also der Auerhahn oder das Birkbild ist zum Beispiel so Raufußhühner. Die kennt ja alle das Skitouren gehen, ist ja ganz sanfter Tourismus, braucht man einen Lift und sowas, gell? Und total ökologisch, also da hast du praktisch den eingebauten Biohebel gleich im Rucksack oder so. Das Blöde ist bloß, dass diese Scheißradler
durch jeden einzelnen Wald runterfahren müssen, durch jede Senke durchfahren müssen, egal ob die ausgewiesen ist als Schutzgebiet für die Vögel oder nicht. Und dann werden die im Winter aufgeschreckt, die Viecher, die normalerweise eher Ruhe brauchen. Ja, und was passiert? Na, sie verreckern halt. Macht ja nichts, man hat ja seinen schönen Ökotourismus gehabt. Ja? Genauso unsere lieben Mountainbiker, die immer müssen, meinen, sie müssen alle Wurzeln abbremsen bei den Bäumen. Aber es ist ja so toll, sich zu erholen in der Natur. Symbiotischer Tourismus, das ist die erfreulichere Variante. Ja, man lebt mit dem, was vorhanden ist, stärkt vielleicht sogar in gewissem Umfang vorhandene Strukturen, macht sich teilweise sogar überlebensfähig und bewirkt vielleicht auch was Positives dabei. Ja, zum Beispiel haben wir hier in der Nähe einen Center Park, wenn ihr von hier Richtung Leuchtkirch fahrt. Und dieser Center Park ist auf dem Gebiet eines ehemaligen Munitionslagers. Und auf die Art und Weise wurde also die Kampfmittelräumung erledigt, die Bunker wurden rausgerissen. Das war vorher jetzt keine ökologisch besonders wertvolle Fläche. Jetzt sind dort halt jede Menge Arbeitsplätze entstanden und sogar eine ganz beachtliche Anzahl an Vollzeitstellen. Ja, schauen wir uns was anderes an. Hier die Trulli in Apulien, kennt ihr vielleicht. Die werden teilweise wieder hergerichtet jetzt, anstatt sie verfallen zu lassen, weil sie halt für die Touristen eine Attraktion darstellen. Hier werden alte Tänze wieder geübt, die eigentlich aus dem kulturellen Bewusstsein sich zunehmend entfernt hatten, weil man den Touristen damit was bieten kann. Hier wird eine Almhütte aufrechterhalten, weil halt nicht nur die Einnahme da ist aus dem Hüten von irgendwelchen Tieren, was eigentlich nicht überlebensfähig ist, sondern weil halt auch noch die Einnahme da ist aus dem Tourismus. Ja, dann kann es natürlich sein, dass Tourismus auch so richtig ein Impuls ist für die Entwicklung. Was glaubt ihr, wo das ist? Die drei Bilder sind alle aus demselben Land. Ja? Irgendwo Südamerika, ist schon mal nicht schlecht. Das ist aus Kuba. Links ein Supermarkt, ist immer das Gleiche drin in den Regalen, damit sie überhaupt gefüllt sind. Ja. An einem Tag, an dem es große Flaschen gibt mit Mineralwasser, gibt es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit keine kleinen Flaschen und umgekehrt. Also eine Mangelwirtschaft sondergleichen. Hier seht ihr halt, Improvisation ist Trumpf, da werden Schweine transportiert in einem Fahrzeug, das man halt zusammengezimmert hat aus allen möglichen Autoreifen, alten und so weiter. Hier seht ihr verfallene Häuser, da oben wird noch notdürftig irgendwas so abgestützt, damit es nicht auf die Fußgänger runterfällt. Ja, dann haben wir so die Zwischenphase, nochmal ein bisschen moderner schon eingerichtet, der Supermarkt, aber immer noch das Problem, dass da 5 Meter der gleiche Weg sind. Hier die Touris werden transportiert mit Pferdewagen und hier, ja, zumindest einen neuen Anstrich hat schon mal, war schon mal drin, aber man hat hier zum Beispiel noch die alten Marmortreppen drin aus kolonialer Zeit. Ja, und hier seht ihr jetzt die vom Tourismus schon angestoßene Seite, Getränkedepot für die Touris, beziehungsweise die Tourismuswirtschaft, die ist gut bestückt, ja, mit allen möglichen Zimbim, damit der Tourist saufen kann. Dann die alten Fahrzeuge, die halt am Laufen gehalten wurden, jetzt halt hauptsächlich als Tourismusattraktionen in Gebrauch. Und hier seht ihr halt diesen Unternehmergeist. Das ist etwas, das euch da immer wieder begegnet, dass ihr in der Straße langläuft und dann ist da halt ein Fenster zur Straße, einfach ein ganz stinknormales Fenster und das dient halt dann als Verkaufsstelle für Souvenirs oder was auch immer. Ja. Also da ist ein, wie soll man sagen, in einem Land, das verbohrt ist, ideologisch völlig verbohrt ist von der Führung her, ist halt hier ein Nest des Aufbaus, des wirtschaftlichen Aufbaus, des wirtschaftlichen Erfolges auch, das sich praktisch ausschließlich auf den Tourismus stützt, für die Einzelnen. Ein regionaler Aspekt, der schon länger zurückliegt, die sogenannten Schwabenkinder. Aus den alpinen Regionen, Vorarlberg, Appenzell und so weiter, war es üblich, dass so ab 1700 bis etwa 1915 die Kinder gerne unter 10, gar kein Problem, über die Alpenübergänge und so weiter hierher kamen, ins Schwäbische, weniger hier ins Allgäu, ein bisschen weiter nördlich noch oder ein bisschen weiter westlich nach Ravensburg und dort auf einem Markt wie Sklaven letztendlich vermarktet wurden als Hütekinder. Daheim konnte man sie nicht ernähren, Kinder gekriegt haben wir trotzdem, Verhütung gab es ja nicht. Und dann sind die halt in der Hütesaison hier gewesen und danach sind sie dann wieder über verschneite Berge und so weiter wieder zurück. Brutalst. Ja, lasst es euch anrufen, der Link ist auf Wikipedia oder so. Habt ihr denn mal ein paar Bilder dazu. Tourismus lebt nicht in einem Vakuum. Es wird immer suggeriert, ja, wenn man Prospekt anschaut, dann siehst du da schöne Palmen und dann siehst du da deinen Kaipi mit Schirmchen und so weiter und die restliche Welt ist weg, richtig. Ja, das ist das, was man verkauft. Das ist aber völlig ferner Realität. Ja, wenn wir mal schauen, zum Beispiel Reisezwecke, warum begibt man sich auf Reisen? Ja, letztlich sind vielleicht Verwandtschaftsbesuch. Wisst ja, Fisch und Besuch fliegen am dritten Tag. Bildungsreisen, Religionsreisen, Wallfahrten und sowas. Denkt nur zum Beispiel an die islamische Hadsch, die jeder gläubige Muslim mal gemacht haben sollte, nach Mekka, Medina. Vergnügungsreisen, Entspannungsreisen, das ist das, woran wir immer denken, wenn wir hören Tourismus. Dazu gehören aber auch Geschäftsreisen, zum Beispiel, weil irgendwelche Mechaniker unterwegs sind und Wartungsaufgaben übernehmen, die auch mal mehrere Tage dauern können. Vertriebsreisen, weil man auf Verkaufstour ist, diverse Kunden oder potenzielle Kunden abklappert. Man betreibt Werbung für sein Unternehmen auf irgendwelchen Messen, was wichtig ist. Einnahmesegment zum Beispiel in einer Stadt wie München. Und es gibt auch berufliche Bildung, auch Kongressen und sowas. Ja, und dann gab es in Klammern gesetzt, weil es häufig dann nicht mehr zum Tourismus genommen wird, obwohl gewisse Ähnlichkeiten da sind, temporäre, aber längerfristige Aufenthalte im Ausland, wie zum Beispiel zum Studium oder sowas. Ja. Schau mal an, private Reisen im Inland. Was ist denn da an Berührungspunkten mit der sonstigen Wirtschaft? Hier sehen wir, wie verändern sich die Reallöhne in Rot. Und da seht ihr, die machen hier einen Dip ins Negative. Das heißt, sie schrumpfen. Reallohn ist die Kaufkraft. Was kann ich mir also leisten für mein Geld? Und das hier geht nur bis zum ersten Quartal 2022, mittlerweile wäre der Tipp noch viel größer. Das heißt, die Leute haben zwar noch die gleichen Geldbeträge im Geldbeutel, aber sie können sich viel weniger leisten. Warum? Naja, weil halt das Preisniveau hier in schwarz markiert ziemlich drauf geht. Ja. Und zugleich die Nominallöhne schrumpfen. Hier seht ihr, dass die Nominallöhne auch stark nach unten gegangen sind. Das war die ganze Kurzarbeit im Zusammenhang mit den Corona-Unterbrechungen des öffentlichen Lebens, die dazu geführt haben, dass hier auch die Löhne in Geldeinheiten nach unten gegangen sind. Die sind jetzt zwar wieder angestiegen, die sind im Plus, aber das hilft nichts, weil die Preise noch stärker ansteigen. Deswegen gehen also die realen Löhne, das was man sich leisten kann, ins Minus. Naja, wenn man sich weniger leisten kann, dann gibt es Dinge, an denen kann man eher sparen und dann gibt es Dinge, an denen kann man weniger sparen. Zu denen, wo man weniger sparen kann, gehören Heizen, Lebensmittel und zu denen, wo man eher sparen kann, gehört Tourismus. Hier haben wir von der Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg, die machen immer jeden Monat eine Umfrage zum Konsumklima. Da werden drei Bereiche abgefragt, Konjunkturerwartung, Einkommenserwartung, Anschaffungsneigung, also was glaubst du, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Da nimmt also das Negativgefühl deutlich zu, dass es bergab geht. Das heißt, die Leute werden den Eindruck eher bekommen, dass sie Angst um ihren Arbeitsplatz haben müssen, dass die dass es vielleicht vernünftig ist, für sie zu sparen und nicht Geld auszugeben. Auch das berührt den Tourismus. Hier Einkommenserwartung. Was glauben Sie denn, wie Ihre eigene ökonomische Situation sich entwickelt? Ihr seht deutlich negativ. Ja? Weniger, weil jetzt jeder erwartet, dass dann weniger überwiesen wird als Geldbetrag, sondern weil er sich halt weniger davon leisten kann. Und dann haben wir die Anschaffungsneigung. Die Anschaffungsneigung, das ist also größere Ausgaben, Kühlschrank, Auto, sowas, ja, nicht jetzt Nahrungsmittel, geht auch deutlich zurück. Das heißt also, große Reisepläne werden auch entsprechend weniger sein. Ja, jetzt gehen wir mal weg vom Inland, schauen wir, wenn wir zum Beispiel in die USA reisen würden, dann interessiert uns zum Beispiel, dass innerhalb eines Jahres sich der Wechselkurs dramatisch verändert. Ja, wo wir vorher für einen Euro 1,17 Dollar bekamen, bekommen wir jetzt für einen Euro 97 Cent. 97 US-Cent. Das heißt, wenn man das jetzt mal potenziert, Einkommen weg, und dann noch dieser massiv schlechtere Wechselkurs, dann ist klar, dass momentan USA keine gesuchte Holiday-Destination für Deutsche ist. Das sind also Faktoren, die außerhalb von KI-Schirmchen und Palmen sind, die was mit Volkswirtschaft zu tun haben. Und wo wir versuchen werden, im Laufe des Semesters so ein paar Ideen zu kriegen. Erstens, dass wir es überhaupt mal wahrnehmen, als etwas, das für uns relevant ist. Und zweitens auch, woher kommt vielleicht sowas? Gibt es da irgendwas, wo man das vorher schon mal so ein bisschen fühlen kann? Hey, da könnte was im Busch sein. Kann man sich darauf vielleicht einstellen? Gibt es da irgendwas, was man machen könnte als Tourismusanbieter? Schauen wir noch auf die Unternehmen. Ich habe da einmal so eine Fragestellung, die im Unternehmen auftaucht, und dann so ein paar Schlagzeilen aus der Presse. Ja, IWF sieht die Welt kurz vor einer Rezession und Deutschland ist der größte Verlierer. Willst du dann unbedingt Reiseschießen haben von deinen Vertrieblern oder versuchst du das irgendwie zu dämpfen? Also weniger Hotelübernachtung. Sommer, ein Messeauftritt heuer machen. Wir haben immer noch Schwierigkeiten mit der Lieferkette. Ja, hier ist so ein Index abgebildet mit verschiedenen Komponenten, die dazu führen, dass das Liefern schwierig wird. Ja, zum Beispiel Schwierigkeiten, Transportmittel überhaupt zu finden, Schwierigkeiten mit den Preisen, die ansteigen und schwerer durchzusetzen sind bei den Kunden, Schwierigkeiten, weil die Lagerbestände weg sind und dann Arbeitskosten bzw. überhaupt die Frage Arbeitskräfte zu gewinnen und dann die Nachfrageseite, dass die vielleicht ein bisschen Probleme macht auch. Das trägt alles dazu bei, dass hier Stress auch in Lieferketten ist.
Ihr seht, das war mal relativ stressfrei, nämlich dann, als die Lockdowns war. Dann hat sich das aber sehr schnell gewandelt und sehr schnell exponentiell verschlechtert. Jetzt wird es wieder allmählich ein bisschen besser, die Situation. Da soll man die Messe besuchen. Ja, hier steht Insolvenz trotz guter Auftragslage. Droht ein Herbst der Pleite. Das sind Themen, die viele Unternehmen umtreiben. Ja. Bin im Ehrenamt tätig in der kaufmännischen Verwaltung von einem Kindergarten. Wir haben jetzt seit letztes Jahr eine Energiekostenrechnung gehabt von 4.800 Euro. Wir haben dieses Jahr schon eine Energiekostenrechnung von 18.400 Euro. Das muss ich erstmal wieder irgendwo reinsparen oder auf die Eltern umlegen oder bei Reserven haben wir nicht viel, wo ich das hernehmen könnte. Ja, eine Frage, die vielleicht noch ein bisschen Highlight macht in Sachen Geschäftsreisen, ja. Wäre es jetzt günstig, wenn man in den Süden geht zum Arbeiten, nach Inger? Work from home ein gewisser modischer Trend ist, könnte man ja das Home irgendwo hinlegen, wo man sich die Heizkosten sparen kann. Allerdings ist es wahrscheinlich schwierig, hier ausreichend Ersparnis zu erzielen, um das wirklich zu finanzieren. Günstigste Angebot, was ich bis jetzt gehört habe, war, glaube ich, von FTI-Tourismus. 3 Monate in Tunesien, all inclusive für 1.800 Euro oder sowas. Ja, damit hoffe ich, euch so ein bisschen deutlich gemacht zu haben, dass Volkswirtschaftslehre ein lästiges Add-on ist zu eurem Studium, sondern dass es tatsächlich Bedeutung hat für euren späteren beruflichen Alltag. Auch ganz davon abgesehen, dass ihr das auch privat dann so gebrauchen könnt, selbst wenn ihr in eine andere Branche geht oder irgendwas sonst gemacht, dann ist es vielleicht privat ganz hilfreich. So, Volkswirtschaftslehre, da steckt erstmal dieses Wirtschaften drin. Das ist der Vermittlungsprozess zwischen knappen Ressourcen und tendenziell unbegrenzten Wünschen. Was hättest du dir heute wünschen, außer länger auslaufen? Auto?
Heute brauche ich
kein Auto. Heute brauche ich. Gut. Gutes Mittagessen. Gut. Wie sind die Erfahrungen mit der Mensa?
Ja, schlecht.
Das füllt, oder?
Okay.
Alle wollen gutes Mittagessen, sagen wir. Müssen wir halt irgendwo herbringen. Und ihr bekommt ja mit, dass wir zum Beispiel Versorgungsprobleme haben in manchen Gegenden der Welt, die durch den Klimawandel massiv verschärft werden. Und die Frage ist, wie können wir mit diesen knappen Ressourcen so umgehen, dass das halbwegs vernünftig für alle reicht. Dann schauen wir auf die Definition von Volkswirtschaftslehre. Wir sagen, das ist die Wissenschaft, die sich mit der Gesamtheit der Aktivitäten zur Bedarfsdeckung beschäftigt, die von Personen und Institutionen in einem geografischen Raum vorgenommen wird. Geografische Raum, beliebig, ja, kann sein die Stadt Kempten. Auch hier spricht man davon, dass wir hier eine Volkswirtschaft haben in Kempten. Die ganzen Unternehmen, privaten Haushalte, die staatlichen Einrichtungen und so weiter. Es kann aber auch sein, zum Beispiel die Europäische Union, dann halt ein bisschen größer, aber im Grundsatz findet da ja das gleiche statt. Dann der Begriff Bedarf. Den müssen wir trennen vom Begriff Bedürfnis. Der Begriff Bedarf ist eine Koppelung aus Bedürfnis und Kaufkraft, und was ist dann das Bedürfnis, der Wunsch, der aus dem Empfinden eines Mangels herrührt, also dass man was möchte, was man nicht hat. So, und wenn dann noch Kaufkraft dazu kommt, also die Fähigkeit, das zu bezahlen, dann wird es interessant. Ja, wenn ihr ins Forum Allgäu geht und sagt, ihr habt ein Bedürfnis, dann schicken die euch ins Erdgeschoss, weil da sind die Toiletten.
Wenn ihr sagt, ihr habt einen Bedarf, dann wäre die allmählich interessant, weil das heißt, ihr habt auch Kohle mitgebracht zum Ausgeben.
Insofern also, was euch immer interessiert im Tourismus, ist der Bedarf, der herrscht. Natürlich sind dann auch, wenn ihr auf den Bedarf schaut, die unterliegenden Bedürfnisse von Interesse. Wie können wir die steuern? Können wir sie ausnutzen? Wie können wir sie befriedigen? So, Kaufkraft habe ich euch schon geschildert. Was das ist, die Fähigkeit, Güter zu erwerben. Dazu nimmt man üblicherweise Geld her. Man könnte aber genauso gut auch tauschen und sagen, ja, du arbeitest 3 Stunden an der Rezeption, dafür kriegst du Lebensmittelvorräte für eine Woche oder irgend sowas. Ja, wäre auch dann Kaufkraft, die du hier einsetzt. Wir verstecken den Begriff ganz gern so ein bisschen, indem wir dann von Realgrößen sprechen. Realgrößen haben, dann ist damit immer gemeint eigentlich Kaufkraft. Also dann zum Beispiel nicht mehr. Wir haben 4.000 Euro als Monatseinkommen, sondern wir können uns 5.000 Brezen nach 80 Cent leisten. Ja, das wäre dann unsere Kaufkraft, dass wir also eine bestimmte Gütermenge erwerben können. Ja, da war die Rede von Aktivitäten, die entfaltet werden zur Bedarfsdeckung. Gibt es verschiedene Arten von Aktivitäten. Einige, an die man vielleicht gar nicht denkt, weil die Masse dieser Tätigkeit schon lange zurückliegt, schaffen von Rahmenbedingungen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und greife mir dein Handy. Erst einmal ist es eine totale Frechheit, dass er das macht, ja. Zweitens, bin ich jetzt Eigentümer dieses Handys geworden? Nee. Warum nicht?
Besitzer geworden.
Doch, schau her, Wirtschaftsrecht gehabt, hä? Also, ich bin Besitzer geworden, aber nicht Eigentümer. Ja, warum denn? Wer behauptet denn Sonnenkäse? Warum bin ich nicht Eigentümer? Hm? Soll ich doch mal sagen, hier, dass ich es zurückhaben will? Dann donner ich hier eine und dann bin ich weiterhin Eigentümer. Ja? Genau. Es gibt eine Definition in Deutschland, wie Eigentum erreicht wird. Nämlich, dass es eine Übereinkunft braucht über Leistung und Gegenleistung und dann die Übergabe. Und wenn ich das einfach wegnehme, dann haben wir weder die Einigung noch die Übergabe und damit bin ich nicht Eigentümer geworden. Das muss aber erst einmal fixiert sein. Ja, sonst können wir sagen, der Herr, kommt folgt mal, patsch, nimm ihn. Ja? Oder, was ist Geld bei uns? Dann haben wir diese netten bedruckten Scheinchen und die Münzen. Ganz selbstverständlich Geld bei uns. Aber wer sagt denn, dass nicht der Kastanie Geld ist bei uns? Das ist auch wieder eine gesetzliche Konvention, die erst einmal da sein muss, die erst einmal geschaffen werden muss. Dass das nicht selbstverständlich ist, das merken wir in Ländern, die zivile Unruhen haben, bei denen vielleicht gerade zum Staat im Werden ist oder so etwas. Dort ist all das nicht vorhanden und muss erstmal geschaffen werden. Manche Dinge sind ja bei uns vielleicht nicht optimal. Aber das weiß ich, das wird mir jetzt auch mal nicht ein. Zum Beispiel die Frage, wie gehen wir mit allem um, was dick macht? Ja? Zucker und Fett. Im Prinzip ist, wenn ich mir selber einen Schaden zufüge, ist es meine Sache. Aber ich schade ja eigentlich auch der Gesellschaft. Dadurch, dass ich Krankheitskosten verursache, die auf die Versichertengemeinschaft abgewälzt werden. Damit ist es nicht mehr allein meine Sache. Da könnte man ja genauso, wie man sagt,
für Tabak, Branntwein, Mineralöl, macht man einen steuerlichen Preisaufschlag, um diesen gesellschaftlichen Schaden zu berücksichtigen. Grüß dich, hast du ausgeschlafen? Ein altes Problem hier, ja.
Wird im Laufe des Semesters nicht besser werden, nur verwegener. Da parken dann aber die Studenten die Straße runter da vorne, so lange, bis sie wieder ein Ticket kriegen von der Stadt Kempten. Dann merkt man immer, wenn die dann mal wieder vorbeikommen, dann ist plötzlich wieder alles frei. Weil es die Feuerwehr zufahren, das ist nicht billig. Ja.
Man könnte also so einen Preisaufschlag genauso für Fette und Zucker machen. Wäre gar kein Thema. Will man halt politisch nicht. Sollte man aber vielleicht mal. Ja, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass deshalb mein Frontspoiler weniger wird. Die nächste Geschichte ist das, was wir sicherlich schon eher mit wirtschaftlichen Aktivitäten assoziieren, nämlich, dass wir uns verschiedene Inputs besorgen, dass wir die Inputs miteinander kombinieren zu neuen Produkten, die wir dann vermarkten und den Erwerbern zur Verfügung stellen und dann kriegen wir hoffentlich Kohle ins Haus, von der alle, die an dem Prozess beteiligt sind, was haben. Ja, dann sehen wir, dass das unterschiedlich viel ist. Ich habe 5 Millionen, du hast 2 Euro. Dann denken sich, mein ist die Andro, da müssen wir was ändern. Und dann kommt es zum Beispiel zur Umverteilung. Das ist dann Redistribution. Ja, das Marktergebnis sind 2 Euro, ich 5 Millionen. Das wird halt eventuell nicht akzeptiert. Und dann wird das halt korrigiert. Da verlangt man von mir Steuern und gibt ihr Transfers. Und dann haben wir hinterher ein hoffentlich akzeptableres Verhältnis der Einkommen. Ähnliches kann man auch machen mit der Art, wie Güter hergestellt werden. Ja, man versucht zum Beispiel zu beeinflussen, wie energieintensiv produziert wird. Man versucht zu beeinflussen, wer sich Immobilien leisten kann und so weiter und so fort. Das sind alles solche Punkte, an denen hier gearbeitet wird. Die Bedürfnisse, wie schon erwähnt, resultieren aus dem Empfinden eines Mangels, entspringen aus dem Wunsch, den Mangel zu stillen. Die Bedürfnisse sind von Person zu Person unterschiedlich. Wer von euch hat es geschafft, heute zu frühstücken? Respekt. Was hast du frühstückt? Da sind wir erstaunlich nah beieinander. Wir haben vielleicht doch homogene Bedürfnisse. Was hast du gefrühstückt? Siehst du das? Da sind schon wieder unterschiedliche Bedürfnisse. Hat es da richtig gut geschmeckt, das Nutella heute früher?
Ja.
Schau, ja, also gibt es so richtig begeisterte Nutella ist, also wie meine Töchter auch. Wenn er das jetzt so richtig gut geschmeckt hat, was ist denn dann heute Mittag? Auch Nutella? Und heute Abend wieder Nutella? Nee! Das verstehe ich jetzt nicht. Gerade hat man gesagt, das hat ja richtig gut geschmeckt, das Nutella, und jetzt will es nicht mit der Abend auch noch essen. Versteht ihr das? Ja, nur zu gut, ja, weil es alles so geht, dass wir nicht immer das Gleiche haben wollen. Das heißt, die Bedürfnisse sind nicht stabil. Sie sind nicht stabil über den Tagesverlauf. Und sie sind auch nicht stabil im Lebensverlauf. Ich weiß jetzt nicht, was bei euch in war, als ihr so 13, 14 wart, wo man gesagt hat, also du kannst eigentlich nicht Schülerin oder Schüler sein, ohne dass du das hast. Ich weiß nicht, ob das Yu-Gi-Oh! War oder Pokémon Go oder was gab's da noch? Der Diddle. Wie bitte?
Fetterschocks. Ja. Fetterschocks. Ich habe
eine Kaubung
und sie sind richtig sauer.
Ich
möchte
nochmal
von
vorne. Okay. Weil
dann stirbt man quasi.
Ja. Okay. Also, dann einfach draußen.
Ja. Die musste man mögen, um mit dabei zu sein, ja?
Und wer es nicht mochte, der war irgendwie gleich von vornherein irgendwie Außenseiter. Heutzutage würdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, vielleicht aus historischer Reminiszenz nochmal testen oder sowas, ja. Aber das ist mir sowas von wurscht, ob ich das jetzt habe oder nicht.
Oder würdet ihr euch jetzt gerne irgendeinem Diktat unterwerfen? Ja, was weiß ich, das Allgäuer Pudelmützen-Diktat zum Beispiel. Wie wär's damit? Ja? Also man ist eigentlich nur, als schlechtes Beispiel, Rotordig, ja? Aber wir sagen jetzt einfach mal, trendy ist nur, wer so ein schönes Mützel aufhat. Alles andere ist uncool. Würdet ihr sagen, das ist wichtig für euch, elementar, dass ihr dann cool seid, oder sagt ihr, das geht mir am Ende meines Rückgrates vorbei?
Ja.
Letzter, ja?
Ja.
Das ist ein Reifungsprozess. Ja? Das ändert sich also auch im Laufe des Lebens. So. Jetzt gibt es ja diese Grattler, die uns weismachen wollen, wenn du das nicht hast, dann kannst du eigentlich gar nicht zufrieden leben. Das ist nicht mehr Werbung. Kennst du den Begriff Grattler überhaupt?
Ja.
Grattler sind etwas zweifelhafte Personen, die einen schlechten Ruf haben und das auch noch zu Recht, weil sie die Leute auch gerne mal übervorteilen, ihre Rechte berauben und ähnliches. So. Also ein Grattler, gell? Wolltest du wieder was gern fürs Leben?
Ja.
Wir üben mal die Aussprache für alle Nicht-Bayern. Grattler.
Kratzer.
Kratzer. Genau. Kratzer. So ein Kratzer.
So ein Kratzer.
Sag's bloß, ich hab's halt nichts Scheiß gelernt. So. Also, die wollen uns beibringen, dass wir etwas unbedingt brauchen. Wie machen die das? Ganz hinterhältig, ja? Die basteln sich sogenannte Zielgruppen, das heißt Personenkreise, wo sie sagen, wir haben gewisse Merkmale gemeinsam und schauen, was da denn diese Zielgruppe gern haben. Und dann wird da reingepuppelt. Dann kriegst du deinen glänzenden, sonnendurchglühten Strand. Sie kriegt schneeweiße Pisten. Du kriegst Städtetouristen, ja, so distinguierte Oper und so was. Ja. Habe ich dir da jetzt falsch eingeschätzt? Da geht los. Sie versuchen da unser limbisches System, unser unbewusstes Denken zu stimulieren, zu sagen, ich war schon so lange nicht mehr weg. Ja? Und das müsst ihr lernen. Dafür sind die BWLer zuständig. Ach, das war ich falsch. Dafür sind unsere BWLer zuständig. Wovon hängt das ab? Also nur ein Beispiel. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Tageszeit. Ideologie. Ja, der Ökoturi will was anderes sehen als der normale, klassische Umweltverschmutzer-Turi. Freundeskreis. Ja, meine Instagram-Influencer haben auch gesagt. Bildung. Scheiß Instagram. Erlebnisse, die man gemacht hat. Der eigene körperliche Zustand. Bitte nur ebenerdig. Rationale Steuerfaktoren. Ja, wir sind ja alle wahnsinnig stolz, dass wir so rational sind. Der helle Wahnsinn. Und jetzt hat es auch noch 3 Jahre hier verknackt, dass er weiterhin an eurer Rationalität arbeitet. Und wenn es am Master draus ist, 25 Jahre. Da wird es ja rauskommen, besser geschult wie jeder Computer. Trotzdem schreibe ich, das funktioniert schwächer. Ökonomische Möglichkeiten. Kennst du Leute in eurem Bekanntenkreis, die regelmäßig an die Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit gehen, bloß weil sie in Urlaub fahren wollen?
da haben wir auch nicht diejenigen getroffen, die über die Grenzen finanziellen Leistungsfähigkeit hinausgehen. Verfügbarkeit. Urlaubswunsch war zwar vorhanden während dem Lockdown, aber schwer zu befriedigen. Lebensalter. Nein. Sag mal, ich muss jetzt nicht mehr auf Ibiza fahren, bloß weil da die besten Clubs sind. Das wollen wir jetzt nicht miteinander durchlesen. Es geht nur im Kern um eines. Wir rühmen uns, dass wir rationale Wesen seien, dass wir vernunftgesteuert unseren Alltag bewältigen und so weiter. Tatsächlich aber sind wir zutiefst emotionale Wesen. Der Streit geht nur darum, wie tief eigentlich. Ein Experiment wird hier geschildert in diesem Absatz, lest euch ruhig in Ruhe dann durch daheim, wo jemanden die Verbindung getrennt wurde zwischen dem emotionalen Teil seines Gehirnes und dem rationalen Teil seines Gehirnes. Anstatt dass er dann besser funktioniert hätte, also nicht Frankenstein denken, sondern Gehirntumor ausmachen. Das Ergebnis war nicht, dass er besser rational denken konnte, unbeeinflusst von diesen ganzen Störsendungen aus dem emotionalen System, sondern er konnte überhaupt keine Entscheidung mehr treffen. Null. Und wir können, da unten sind zwei Aufsätze, könnt ihr euch gerne auch anschauen, wir können experimentell nachweisen, dass es vielfach so ist, dass wir erst auf der emotionalen Seite unsere Antwort formulieren und das dann erst rational begründen, warum wir uns richtig entschieden haben auf der emotionalen Seite. In letzter Zeit war nichts Großes Spektakuläres, was da in die Hose gegangen ist. Ja, ihr habt es ja nicht so mitbekommen können, aber es gibt historisch ein paar Beispiele, wo Unternehmensfusionen zum Beispiel relativ grandios gescheitert sind. Weil man halt aus dem Frühjahr raus gesagt hat, ich will groß werden, ja, ich der CEO von alles. Und dann hat man halt fusioniert und hinterher ist völlig in die Hose gegangen, bis teilweise hin zur Zerstörung des kompletten Unternehmens, weil es halt eigentlich von Anfang an nicht zusammenpasst hat. Aber es war halt dieses Emotionale, und das hat man dann halt mit ganzen Aktenwänden begründet. Ja. Häufig ist es ja so, je wackeliger eine Entscheidung ist, je mehr Gründe dagegen sprechen, das zu machen, desto mehr Papier wird dann gedruckt, auf dem draufsteht, warum man es trotzdem macht. Ja.
Also das sollten wir immer uns vor Augen halten. Wir Menschen sind, egal wer, wir sind keine rationalen Wesen. Wir haben die Möglichkeit, neben unserer emotionalen Antwort noch, ja, wie heißt das schon im Englischen, Checks and Balances reinzubauen mit unserem Rational. Und je mehr wir uns bewusst machen, dass wir eigentlich den Hang haben, unserer emotionalen Entscheidung zu folgen, desto besser wird uns das gelingen, diese Checks and Balances einzuführen. Wenn wir das machen, dann haben wir eigentlich schon das Optimale erreicht. Aber wirklich rein rational arbeiten kann man nicht. Ist uns nicht gegeben.
Vielleicht auch nicht schlecht.
Ja.
Wie viele von euch haben denn jetzt zum ersten Mal einen eigenen Haushalt, wo sie selber selbstständig einkaufen und so weiter? Gut. Ihr wart doch die ersten Tage richtig arme Schweine. Ja? Ihr müsst in den Supermarkt neige, müsst jetzt zum ersten Mal für euch selber einkaufen und ihr seht so viele Waren und habt gar keine Ahnung, was ihr eigentlich wollt. Dann denkst du, im Zweifelsfall kauft das, was Mutti kauft. So, der sichere Hafen. Aber das ist irgendwie auch unbefriedigend. Also quälst du dich durch die Regale, vergleichst und optimierst und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich zum Kotzen. Das braucht ewig Zeit. Ja? Und dann gehst du jetzt das dritte, vierte Mal zum Einkaufen und du bist schon viel souveräner. Erstens, du weißt, wo das Zeug steht. Zweitens, du hast auch schon 5 Optionen abgewählt mittlerweile und nimmst einfach nur das, was du halt bisher auch hast. Und das ist eigentlich eine ganz emotionale Antwort. Also es hat wenig mit rational zu tun, dass man sagt, man nimmt immer das Gleiche. Aber es ist hilfreich, weil man sich jede Menge Zeit spart.
Ja, weil man auf die Art und Weise solche Lebensprozesse viel schneller bewältigt wird.
Entschuldigung. Nein.
So, in der Definition von Heuschwitz-Lehre war auch noch drin Personen und Institutionen. Da haben wir noch einen anderen Begriff, der klingt noch ein bisschen edler im wissenschaftlichen Kontext, der Wirtschaftssubjekte. Subjekte sind also diejenigen, die eine ökonomische Handlung oder eine Handlung im ökonomischen System vornehmen. Wen haben wir da? Naja, da haben wir dich und dich und dich und dich.
Ihr seid alle Wirtschaftssubjekte. Aber weil es ein bisschen mühsam ist, wenn man komplett Deutschland anschaut und sagt, da haben wir die Angela Huber und die Verena Meyer und die Franziska Schmidt und so weiter, weil es ein bisschen mühsam ist, deswegen aggregieren wir das Ganze. Wir fassen es zu einem größeren Ganzen zusammen und sagen, da gibt es so typische Sachen, ja, nämlich ihr seid private Haushalte. Ihr arbeitet als Privatpersonen und wir fassen euch als dieser Gruppe zusammen. Dann gibt es die Gruppe der Unternehmen und den Staat. Zum Staat gehört dann zum Beispiel hier die Hochschule, da gehört die Stadtverwaltung von Kempten dazu, da gehört der Bundestag dazu, da gehört Finanzbehörden dazu und so weiter. Ja, das Ganze haben wir also im Inland. Und dann gibt es ja auch noch außerhalb unseres Betrachtungsraums. Und da, ja, aus der Ferne ist das ja alles irgendwie eins. Ja, so wie wir Bayern immer sagen, in Hessen beginnt schon Südschweden. Wir differenzieren da nicht so genau. Wobei das ja die höfliche Variante ist, zu sagen Südschweden, weil normalerweise sind es ja alles die Preisen. Das Schlimmste für einen Bayern ist, wenn ein Preuße stirbt. Weil dann kommen 50 zur Beerdigung und 40 bleiben da. Die übrige Welt ist also dieser Sammelkarton, wo man alles reinstopft. Natürlich gibt es auch in der übrigen Welt die Unternehmen private Haushalte im Staat. Aber, wie gesagt, man haut es dann alles ein bisschen in den Sammelkarton rein. Ach schon! Also, wenn wir die Kempner Volkswirtschaft anschauen, dann würde die übrige Welt schon da vorne in Waldenhofen liegen. Früher hat man gesagt Ausland, aber der Ausland macht eigentlich keinen Sinn mehr. Erstens ist jetzt Waldenhofen Ausland. Eher nicht. Ja. Manche würden sagen, okay, Waldenhofen nicht, aber Leutkirch, weil das ist Baden-Württemberg. Aber auch das macht eigentlich keinen Sinn, ja, weil wir auch viel in Wirtschaftsverbünden denken und nicht nur in nationalen Grenzen. So, Märkte sind Orte, an denen was bearbeitet wird. Ja, wir haben hier sowas. Ja, sehen dieses mit den Inputs und mit den Outputs und so weiter. Das geschieht auf Märkten vielfach. Und dann müssen wir uns mal anschauen, was ist denn eigentlich ein Markt? Ja, wir haben hier eine Definition, ich hätte jetzt nicht gleich was rausblenden, sondern das ist blöd. Ein virtueller oder physischer Ort. Virtuell, die Festplatte von Amazon. Physisch, vielleicht warst du schon mal da, Wochenmarkt am Samstag am Hildegardplatz oder am Mittwoch auch. Was passiert an diesem Ort? Eine Verhandlung zwischen Anbietern und Nachfragern über Qualitäten, Preise und Mengen von erzeugten Gütern und Produktionsfaktoren sowie der Austausch von Eigentumsrechten bei Einigung.
Austausch von Eigentumsrechten bei Einigung, du hast es vorher schon gesagt gehabt, ja, das ist praktisch dieser Vertrag, durch den dann der Eigentumsübergang bewerkstelligt wird. So, Verhandlung zwischen Anbietern und Nachfragern über Qualitäten, Preise, Mengen. Wer von euch kauft da vorne beim Aldi ein? Niemand? Gegenüber beim Penny? Auch niemand? Habt ihr lauter Geldscheißer davon, dass ihr alles auf den Berg geht, oder wie? Also wurscht. Auf jeden Fall, ihr wisst, wie ein Supermarkt ausschaut, oder?
Ja.
Ihr hört auch das Einkaufsgefühl da drin. Seid ihr da jetzt schon mal reingegangen, habt dann vom Obstregal gestanden und sagt, jetzt gehen wir mal her, jetzt verhandeln wir über Preise, Mengen und Qualität. Nicht wirklich, gell? Komisch. Warum behauptet der Depp dann sowas? Und steht auch noch dazu. Es gibt die explizite Verhandlung, wo wir zwar feilschen, wir haben den türkischen Bazar oder auch den bayerischen Flohmarkt. Und es gibt die implizite Verhandlung. Die implizite Verhandlung ist die, bei der man gar nicht wirklich sagt, was man will, sondern einfach nur sagt, nehme ich nicht. Wenn jetzt viele durch den Supermarkt gehen und bei einem bestimmten Produkt sagen, nehme ich nicht, was macht dann der Händler? Entweder schmeißt es gleich raus, oder was könnte er noch machen, bevor er es rausschmeißt? Versuchen mit dem Preis zu handeln. Genau. Das ist eine implizite Verhandlung. Ja, der Händler passt sich eurem Verhalten an. Natürlich, wenn ihr jetzt ein Einzelner seid von 5000 Kunden und ihr habt nur einen ganz besonderen Geschmack oder sowas, ja, dann wird er sich dem nicht anpassen. Aber zum Beispiel beim Aldi, war es früher so, ist glaube ich jetzt aber auch noch so in etwa, dass die 10 Produkte, die am wenigsten gehen, jedes Jahr aus dem Sortiment rausfliegen und durch andere ersetzt werden. Das ist das Ergebnis dieser impliziten Verhandlung. Ja, letztendlich wird eben doch gesprochen über Qualitäten, Preise und Mengen, nur halt nicht in der offenen Sprache, sondern in der verdeckten Sprache, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Wenn ihr in ein Lehrbuch reinschaut, dann findet ihr ganz häufig nur diesen ersten Teil der Definition. Das finde ich aber mangelhaft. Stellt euch mal vor, es würde nur dieser erste Teil stattfinden. Der zweite Teil da, dieser Austausch von Eigentumsrechten bei Einigung nicht. Dann darfst du ein wunderschönes, längeres Gespräch mit dem Händler am Obstmarkt führen und hinterher sagst, war nett mit dir geredet zu haben und gehst weiter. Wenn das alle machen würden, wie lange würde dann der Obstmarkt noch stattfinden?
Gar nicht mehr.
Ja? Also es ist ein integraler Bestandteil von solchen Märkten, dass da auch was gekauft wird. Und kaufen, hat sie vorhin völlig richtig gesagt, ist ein sich einigen, ein Verhandlungsergebnis und dann der Austausch von Eigentumsrechten. Das heißt, ich gebe mein Eigentum an Geld auf und du gibst dein Eigentum an Ware auf. Dann haben wir ein Geschäft gemacht. Ja? Ohne den gibt es eigentlich keinen Markt. Ich bin ja, wie soll ich sagen, ich finde Marx einen netten Gedanken, aber so Typen wie die Sarah Wagenknecht regen mich total auf, weil die behaupten, dass es so etwas wie sozialistische Marktwirtschaft gäbe. Und da denke ich, wie Tirndl, liest dein Marx. Wenn der Marx mit irgendwas nichts hat anfangen können, dann mit einem Markt. Und der Markt geht auch gar nicht im Sozialismus, weil du nämlich im Sozialismus ein Gemeinschaftseigentum hast. So, wie kannst jetzt du ein Eigentum erwerben an etwas, das dir ohnehin schon gehört? Gar nicht, genau. Oder wie kannst du ein Eigentum aufgeben an dem, was allen gehört?
Geht auch nicht. Ja? Also fehlen die konstitutiven Bestandteile eines Marktes. Also gibt es auch keine sozialistische Marktwirtschaft. Ja? Es gibt eine sozialistische Tauschbörse, aber keine Marktwirtschaft. Genau das, was es auch nicht gibt, ist demokratischer Sozialismus. Ja, es gibt Sozialdemokratie. Und es gibt Sozialismus und es gibt Demokratie. Aber demokratischer Sozialismus ist ein Witz. Weil nämlich der Sozialismus die Übergangsphase ist zwischen Kapitalismus und Kommunismus und denen herrscht Diktatur, sagt der liebe Marx. Diktatur von einigen ganz wenigen, die wissen, wo sie geht. Und der Rest sagt, Hacken zusammenschlagen, Größte, mach mal. Ja?
Also diese Verarschung, die da immer drinsteckt in diesen Begriffskoppelungen, ja, alles was die Leute angeben, finden wir Marktwirtschaft und Demokratie, koppeln wir mit Sozialismus und dann wird es noch schöner. Das ist einfach nur für Deppen. Das regt mir tierisch auf, aber es hat's vielleicht nicht. Wir haben aber mit unserer Marktwirtschaft ein massives Problem. Nämlich, überleben in dir kann nur, wer eine Leistung anbietet, die gewollt ist. Angenommen, du würdest jetzt sagen, ich stelle mich jetzt mal auf den Marktplatz hier in Kempten als Übersetzer für Klingonisch. Wer weiß, was man ist, was ist Klingonisch? Oder wo er Kind ist, das ist Bang, oder? Nein, viel früher. Weiß nicht, habt ihr das Star Trek mal gesehen? Oder habt ihr das Enterprise mit in Deutschland gehört? Da war einer der ewigen Antipoden zu Captain Kirk, waren immer die Klingonen. Ja, und die haben dann halt irgendeine Gibberisch-Sprache gehabt. Ja. Und wenn du jetzt dich dort hinstellst am Markt und sagst, ich bin Übersetzer für Klingonisch in Deutsch, wie viele Nachfragen hast du dann?
Sehr gut.
Wahrscheinlich keine, gell? Also ich weiß nicht, wir sind auf meine Aliens vorbeigekommen. Dementsprechend würdest du keine Einnahmen haben, weil das keiner als eine Leistung ansieht, die er haben will, und du müsstest verhungern. Jeder jetzt noch, weil sie der Kerl des Mädels, ich kann das jetzt auch mit Englisch in Deutsch anbieten, da war dann vielleicht die Nachfrage schon eher gegeben. Aber es gibt ja auch Personenkreise, die von Haus aus nicht die Möglichkeit haben, eine vermarktbare Leistung anzubieten. Personen, die kleine Kinder sind, die gebrechliche Alte sind, die wegen Krankheit da niederliegen, die behindert sind. Wie geht die Gesellschaft mit denen um? Der Markt sagt, interessiert mich nicht. Keine Leistung, keine Gegenleistung. Das können wir uns eigentlich so nicht leisten. Ja? Wenn wir das durchziehen würden, dann würden wir in der nächsten Generation aussterben, weil dann die ganzen Kinder verreckt werden. Also brauchen wir irgendein System des sozialen Ausgleichs, egal ob das jetzt die Familie ist oder der Clan oder das Dorf oder der Staat, als größeres irgendwas in der Richtung brauchen wir, damit die Gesellschaft am Leben bleibt. Ja? Haben wir hier nochmal dastehen, damit wir das als Gedanken immer im Hinterkopf behalten. Marktwirtschaft ist nicht nur zum Jubeln, sondern es schafft eben auch ein Problem, Kraft seiner Existenz, nämlich die Frage, wie kommen wir mit der sozialen Frage zurecht. Und das ist natürlich auch etwas, das immer wieder an Tourismusorten auftaucht. Ja? Dass ihr da so eine Trennung habt der Bevölkerung in diejenigen, die vom Tourismus profitieren und diejenigen, die nur die Negativfolgen des Tourismus haben für sich und ansonsten eigentlich in dieses Verdienstschema nicht hineinfinden und halt auch irgendwie existieren müssen. Gibt es da eine unangenehmen Seiten, wo es dann heißt, ah, da sind so viele Taschendiebe, alles Räuber und Banditen und so weiter. Ja. Auch damit zusammen, dass es nicht für jeden möglich ist, auf legalen Wegen im Tourismus zu arbeiten. Wo das die einzige Wohlstandsquelle vielleicht ist. Ein Gedanken, den wir immer im Hinterkopf haben müssen, als
Wir speziell als Personen, die ihr ja am Anfang eures Weges als Erwachsene noch mitsteht und euer Leben lang aber Einfluss haben werdet auf das, was Politik ist in Deutschland, in der Europäischen Union. Einfluss als Wähler, Einfluss aber auch, wozu ich euch sehr beglückwünschen würde, vielleicht als Repräsentanten der Bevölkerung, als Abgeordnete, Gemeinderäte, was auch immer.
Nämlich die Frage, nach welcher Norm verteilen wir denn oder versorgen wir?
Ja? Angenommen, unsere drei Damen, Entschuldigung, wenn ihr immer wieder meine Opfer seid, aber das ist das Pech der ersten Reihe. Ja? Sie verdient 200 Euro, sie 500, sie 1000 und dich lassen wir 5000 verdienen. Siehst du das? Das Erste, was kommt, ist Sozialneid. Ja? So, und jetzt bist du aufgefordert, zu definieren, was ist eine gerechte Umverteilung? Wem nehmen wir was, und wem geben wir was und in welchem Maße? Machen wir einen Vorschlag. Haben wir jemanden aussehen. Jeder gleich viel. Okay, was sagst du dazu? Das ist aber noch milde ausgedrückt, oder? Schauen wir, wie viel haben wir gehabt? Das waren 200, dann 700, dann 1700, dann 6700. Ja? Durch 4, dann haben wir 1500, 1600, 1666 Euro kriegt da jeder von euch. Für euch drei wäre es eine Verbesserung, für sie eine Verschlechterung, weil sie die Einzige ist, die alles zahlen muss. Ja? Selber schön, wenn du viel verdienst. Ja? Wie reagieren wir drauf? Wir sagen, schau doch mal da nimmer, ja. Flach da in der Hängematte, ja, tut nichts. Ganzen Tag bloß bleibt daherreden, gell, und kriegt trotzdem 1666 Euro. Das kennen wir auch, oder? Kaufen wir unsere Hängematte und machen wir es genauso, arbeiten wir nicht mehr. Werdet schon sehen. Würdest du zwar im ersten Moment einmal aufgrund ihrer Verteilungsnorm 1666 Euro, aber dann stellt sich schnell heraus, hey, da haben wir jetzt ein Problem, weil es ist ja mehr keiner mehr da, der das Geld verdient, das wir dann verteilen. Können wir ihr dann einen Vorwurf machen und sagen, du Minderleister, du?
Ja.
Du schon, gell? Das ist das Problem, zum Beispiel, wenn wir sagen, Gleichheit oder schon Gerechtigkeit definieren wir als Gleichheit, dass wir dann Anstrengungen nicht mehr belohnen und dass dann eigentlich es dort wurscht ist, was wir machen. Tja, und schon haben wir die Frage, was ist denn dann gerecht? Sollen wir sagen, dass sie hat sich halt auch mehr angestrengt, deswegen verdienst du so viel? Sei was schön, wenn du dich nicht anstrengst. Mach halt einmal mehr. Ja. Was du ja zum Beispiel als Hängematten-Schwingerin für sie verdienen, ja, dann verdienst du schon mal wieder 50 Euro mehr. Das ist ein Thema, bei dem die Gesellschaft immer wieder einen Konsens finden muss. Bei dem immer wieder eine Einigung notwendig ist, was denn jetzt eigentlich das Ziel ist, wo wir hingehen. Was ist denn eigentlich gerecht? Und warum das für euch so wichtig ist? Hier diese Altersblonden. Das sind viele. Die echt Blonden oder Schwarzhaarigen oder wie auch immer in eurem Alter sind wenige. Und das macht uns ein bisschen ein Problem. Nämlich, wie kriege ich euch dazu, dass ihr meinen Fettwanst verdient? Weil nämlich, wie funktioniert bei uns die Rente?
Die Jungen zahlen praktisch die Rente.
Die Jungen zahlen die Alten. Meint ihr nicht, dass ihr da ein Recht habt, auch mal mitzureden, wie viel ihr zahlen wollt? Und auch dieser Gedankengang, den wir bisher immer haben,
Besitzstandswahrung, ja, wenn wir was ändern, es darf aber keiner schlechter gestellt sein als vorher. Ob dieser Gedankengang wirklich für alle Ewigkeit gelten kann und muss? Also macht das mal auf! Ja, revolutioniert! Akzeptiert es nicht einfach, dass es bisher so war. Ihr habt nicht nur das Recht, sondern ich meine sogar, ihr habt die Pflicht, für euch selber wieder neu zu definieren, wie das denn sein soll. Und nicht einfach nur, mal ist ja so bequem, wenn es so weitergeht wie bisher, gell, braucht man sich nicht einschalten. Man braucht gar nicht akzeptieren. Ich traue mich sowieso nicht, ich verstehe davon nichts. Na, lernst du es heute und verstehst was davor und machst es mal auf. Ja? Zustände sind da, dass sie sich ändern. Nicht dazu, dass sie immer bleiben. Und wie gesagt, die Gerechtigkeit, die gibt es nicht. Sondern es gibt nur einen Konsens über Gerechtigkeit. Aber der Konsens, der im Moment besteht, wurde ohne euch geschaffen. Also habt ihr auch das Recht zu sagen, jetzt machen wir einen neuen mit uns. So, geh wieder runter von meiner Soapbox. Jetzt wäre es wieder ein bisschen theoretischer. Güterkategorie. Ja, es gibt zig Kriterien, nach denen man Güter klassifizieren kann. Man kann zum Beispiel sagen, habe ich mal?
Ja, sicher.
Was ist, sprach da schon Resignation raus? wie heißt man das? Schlampermacher. Als zum Beispiel. Sollen wir es üben wieder? Schlampermacher. Also, so ein Schlampermacherl, das hat ja für sich genommen eigentlich keinen großen Wert, sondern der Wert entsteht daraus, dass man da verschiedene Sachen reinstopfen kann. Erst wenn man was hat, was man da reinstopfen will, macht es eigentlich Sinn, so ein Schlampermacherl anzuschaffen. Weißt du, dass wir das Bayerische förmlich in dich hinein. Das heißt, die ideale Kombi ist, du hast so ein Schlampermapperl und du hast was reinstopfen kannst, dann hast du den maximalen Nutzen draus. Nur ein leeres Schlampermapperl bringt dir nichts. Da hat bloß irgendwas, was Platz wegnimmt. Das ist zum Beispiel Güterbeziehung. Ja. Wohingegen, wenn ihr jetzt sagen darf, was nehmen wir denn her? Der Trinkbehälter und dein schönes Filzetui für deinen Schlepptop. Was haben die miteinander gemeinsam? Gar nichts. Ja.
Hey, doch, man kann was drin aufbewahren.
Sollen wir es testen? Ja. Aber ich glaube, da gibt es was Praktisches. Also das ist zum Beispiel so eine Form von Güterbeziehung. Wir werden noch über das ein oder andere drüber stolpern an solche Güterbeziehungen, aber jetzt schauen wir erst einmal eine andere Klassifikation an, nämlich eine, wo es darum geht, was müssen wir denn eigentlich tun, um die Güter zu bekommen. Da haben wir als erstes mal die freien Güter, die sind einfach so da, keine Erstellungskosten. Solche freien Güter nimmt der Tourist gern in Anspruch und der Touristiker vermarktet sie gern. Ja? Allgäu. Urlaub im Allgäu. Was vermarktest du? Sagst du jetzt der Parkplatz da von der Hochschule?
Ja, nein. Die Berge.
Die Berge, ja. Was noch?
Gutes Wetter.
Gutes Wetter. Hammergelegentlich. Was noch?
Man kann viele Kühe sehen.
Viele Kühe, ja. Wenn man die jetzt frei laufen lassen würde, würden sie ja von selber vermehren. Wie bitte?
Panda.
Panda, ja, ist das so. einsame, abgelegene Wege mit toller Aussicht und brillantem Wetter. Wo es nicht dann in den nächsten Jahren Katzen, der ein bisschen schneller geht.
Also, diese freien Güter werden gerne genutzt, Strandpalmen. Dann gibt es wirtschaftliche Güter. Wirtschaftliche Güter, bei denen sind die Erstellungskosten größer null und es gibt jemanden, der sie haben will. Das heißt, wir können die verkaufen. Und da gibt es vier Arten von wirtschaftlichen Gütern. Also muss ich mal experimentell feststellen, versuchen, ob ich noch einen schreibenden Bullenstift habe. Siehst du mal, der hat keine Chance gegeben, einen Gedanken zu fassen, weil du jetzt sofort in verbale Kommunikation umgesetzt. Die vier Kategorien, die da stehen, Privatgüter, allmende Güter, Clubgüter und öffentliche Güter, das würde mich wundern, wenn die euch viel sagen im Moment. Die ergeben sich, wenn wir zwei verschiedene Maßstäbe anwenden. Einmal, ob wir jemanden ausschließen können davon, dass er das Gut bekommt oder benutzt. Wir wissen das. Bist du jetzt in den Mediamarkt reingegangen oder wo auch immer der Dealer saß, der diesen Taschenrechner hatte und hast gesagt, nimm ihn heute mal und gehst raus.
Nein, ich habe ihn auf Amazon bestellt.
Und haben die anstandslos geliefert oder wollten die was dafür?
Die wollten Geld.
Solche Gratler.
Ja, finde ich auch.
Ja. Die wollten Geld. Und wenn du jetzt nicht bezahlt hättest, was wäre dann passiert?
Hätte ich es abgekriegt.
Dann hättest du die Ware nicht gekriegt. Komisch. Okay. Die haben einen Ausschluss
praktiziert. Das ist doch recht.
Also, wissen wir, was das ist mit dem Ausschluss. Ja. Oder wenn ich jetzt da zum Beispiel hingehe und sage, jetzt trinken wir mal da von deinem Tee oder was da drin ist, ja, dann kannst du mir eins aufs Brötchen klopfen, dann ist das auch ausschlusspraktiziert. Das zweite Kriterium ist, dass wir durch die Nutzung eine Auswirkung haben auf die andere Person oder auch nicht. Ja. Zum Beispiel, jetzt gehen wir in die zweite Reihe, damit ihr immer nur hier oder meine Opfer seid. Danke. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier dieses Mapper nehme und dann stelle ich es wieder retour. Dann ist jetzt natürlich der Status wieder erreicht wie vorher. Aber zwischendrin, als ich es genommen habe, da hatten wir ein bisschen Konkurrenz, weil sie hätte in der Zeit nichts nehmen können aus ihrem Mäppchen. Und ich hätte alles zur Verfügung gehabt. Wenn ich jetzt hierher gehe und sage, ja, das Ding ist leer, dann haben wir auch das Problem, dass ich zwar hinterher vielleicht noch einen Schluck drin habe, obwohl ich habe jetzt schon leer, aber den Schluck, den ich getrunken habe, den kann sie nicht nochmal trinken. Das nennen wir Rivalität im Konsum, da gibt es eine gegenseitige Beeinträchtigung. Ja, wenn ich mit diesen zwei Kriterien arbeite, Ausschluss und Rivalität, und die in einen Status setze, einmal gibt's, einmal gibt's nicht, dann kriegen wir diese vier abgebildeten Güterkategorien. Dann machen wir hier mal Rivalität. Hier machen wir den Ausschluss. Der ist möglich. Nicht möglich. Und Rivalität ist mal vorhanden, mal nicht vorhanden. So, dann ist das Gängige, das was wir im Supermarkt kaufen gehen und so weiter, ist das private Gut. Du wirst das auch nicht zwingend mitpinseln, erkennst du einfach dann ein Foto machen oder sowas mit einem Handy, dass das wenigstens etwas Nützliches im Unterricht ist. Das ist dann ein privates Gut. Das ist das ganz Übliche, was wir einkaufen. So, Ausschluss nicht möglich, Rivalität aber vorhanden, das ist die Allmende. Hat jemand von euch schon mal den Ausdruck gehört? Da wird es erwundern. Das ist, kommt aus dem Mittelalter eigentlich und war die Dorfweide. Da durfte jeder Dorfbewohner sein Vieh auftreiben, wohingegen ja sonst die Ländereien alle dem Fürsten gehörten oder der Kirche oder wie auch immer, aber hier die Allmende, die gehörte den Dorfbewohnern zur Nutzung. Das Problem ist, wenn meine Kuh hier Gras frisst, dann ist das für eure Ziege nicht mehr zur Verfügung stehend. Das heißt, wir haben also Rivalität, aber weil sie zur Gemeinnutzung des Allen gehört, deswegen ist ein Ausschluss nicht möglich. Wir kommen dann gleich noch auf reale Beispiele von heute. Ja. Dann haben wir als nächstes die Situation, dass wir zwar einen Aufschluss praktizieren können, aber die Rivalität nicht vorhanden ist, zumindest mal anfangs. Das schreibe ich mal dahin. Rivalität steigt. Wahrscheinlich. Und dann haben wir als letzte Kategorie das öffentliche Gut. Bei denen kann ich den Ausschluss nicht durchführen und ich habe keine Rivalität. So, nehmen wir kurz noch hier den Beamer weg, damit ihr da euer Foto machen könnt. Zustellen. Oder so eine Insta-Post machen. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir das mit Sachen füllen können, die uns was sagen. Allmende. Ausschluss ist nicht möglich. Und bitte aufpassen, es kann auch sein, dass er technisch möglich ist, der Ausschluss, aber dass er nicht praktiziert wird, weil es wirtschaftlich unrentabel ist. Ja, technisch und wirtschaftlich muss es möglich sein. Also es reicht nicht, dass es allein technisch möglich ist, es muss auch wirtschaftlich sein. So, hier können wir zum Beispiel uns mal überlegen, einen Gehsteig. Hast du schon mal auf dem Gehsteig marschiert? Es war meilenweit eigentlich niemand großartig unterwegs, bloß direkt vor dir. War so ein richtiger Tritschler, der da gemütlich dahin gehatscht ist, so ein bisschen verträumt und du denkst dir, kann der Rümpel jetzt nicht ein bisschen schneller gehen? Schon mal passiert? Das heißt, wir haben Rivalität ab dem Punkt, wo überhaupt der Zweite da ist. Aber Ausschluss praktizieren, wie wollen wir das vernünftig durchziehen? Ja, selbst wenn wir euch chippen würden oder sowas und dann versuchen zu erfassen, dann könnte man immer noch nicht wirklich vernünftig hergehen und sagen, hey, du hast nicht bezahlt, du gehst da nicht. Ja, also das wäre so ein Punkt mit dieser Allmende. Dann schauen wir auf das Clubgut. Das Clubgut, am einfachsten Golfplatz, 18 Löcher, pro Loch spielt immer so ein sogenannter Flight, also so eine Personengruppe, die da ihre vorderen und hinteren Säcke mühsam rumschleppen. Und
diese vier Personen werden also immer auf ein Loch gesetzt und das ist so die Maximalgrenze, wo es keine Rivalität gibt. Wir besenden das dann 4×18. Ja? Nicht ohne meinen Anwalt, sondern das geht alles.
Das studiert ja immer viele BWL, weil sie sagen, ich hab's nicht so mit Mathe. Das ist scheiße. Ja, ziemlich früh Mathe zu erwarten im Laufe
eures Studiums. Ja. Also versucht, die positive Attitude zu bekommen, wie Kollegin Heidi sagen würde. Attitude ist alles. Dann geht es. Also, um auf unseren Golfclub zurückzukommen. Wenn maximal 72 Personen gleichzeitig spielen wollen, dann geht es vielleicht noch. Aber jede Person mehr wird massiv spüren, dass hier Rivalität da ist, darum eine Tea Time zu bekommen, also nicht diesen Tea, sondern diesen Tea. Und hier diesen komischen Bällebrechen zu frönen. Ähnliche Phänomene. Krankenhaus zum Beispiel. Krankenhaus, da haben wir grundsätzlich ja die Möglichkeit zu sagen, was mit Zeug ausgekommen, sie weg. Wenn du allein auf der Station bist als Patient, fühlst dich dann gut versorgt. Du hast drei Ärzte für dich und fünf Krankenschwestern, das geht schon. Wenn wir aber so die übliche Nachtschichtsituation haben, ein Arzt in Rufbereitschaft, eine Krankenschwester auf der Station, 25 Patienten, wie ist dann das Versorgungsgefühl? Häusig. Das heißt, wir haben hier eine schnell dramatisch wachsende Rivalität. Auch so ein Krankenhaus können wir als Club gut anschauen. Öffentliches Gut. Der Klassiker war immer der normale UKW-Empfang. Habe ich gestern erst festgestellt, dass jetzt da niemand mehr was sagt, UKW. Der Radioempfang, wo es dein Radio ummacht und dann kommt was raus. Ja? Und nicht digitales Audio-Broadcasting, sondern einfach nur so eine Antenne mit Stab. So. Das konntest du ganz einfach machen. Batterie, ein Graphitstab, da ein Draht drum wickeln, Lautsprecher dran, dann hast du deinen Radioempfang im Wesentlichen. Ohne Probleme. Und bloß weil du einen Radiosender hörst, kannst du den gleichen Radiosender auch noch hören. Das heißt, keine Konkurrenz. Ausschluss geht auch nicht, weil jeder kann eigentlich sich so ein Ding basteln. Ja? Das ist dann öffentliche Güter. Und über weiteres reden wir nächste Woche.